Diesen AI-Shame-Effekt, den hatte ich tatsächlich, weil mir das ganz unangenehm war. Ich habe mich gefühlt wie so ein Felix Krull oder so.
Okay. Plötzlich also so, Hochstapler.
Wie so ein Hochstapler, ja. Der jetzt dann irgendwie so ein Kundennarrativ geschrieben hat und das natürlich mit Hilfe von künstlich, also das, ich finde, das braucht eine Zeit, um das auch an sich selber abzubauen und damit auch selbstbewusst umzugehen, um für sich zu erkennen, ja, Gott sei Dank habe ich das gemacht, das Ergebnis ist besser, ich konnte mehr iterieren, ich habe mehrere Varianten erarbeitet, ich habe noch dies und das gemacht, dabei kommt ja etwas Besseres raus.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Diese Aufnahme ist eine besondere. Wir nehmen live auf und das auf dem German Creative Economy Summit, eine Veranstaltung der Hamburg Kreativgesellschaft. Es ging heute schon den ganzen Tag hier darum, was künstliche Intelligenz für die Kreativwirtschaft bedeutet. Und wir wissen, dass auch viel Angst mit diesem Thema verbunden ist. Sind Arbeitsplätze gefährdet? Was ist mit Urheberschutz? Wie kreativ ist KI? Wie kann ich als Kreativer KI nutzen? Das wollen wir ein bisschen vertiefen, auch wenn wir den Rahmen etwas weiter spannen werden. Und deswegen freue ich mich heute, diesen Podcast mit einer absoluten Expertin zu führen, mit Virginie Briand. Sie hat nach einigen Jahren im Beruf selbst eine Kommunikationsagentur geführt und ist nun Partnerin bei Deloitte. Und dort beschäftigt sie sich mit Transformationen im weiteren Sinne und in Kommunikation derselben. Und zwangsläufig ist das dann auch KI heutzutage. Und von daher zunächst mal so deine Einschätzung, wie viel Transformation bedeutet KI?
Okay, das ist eine sehr schöne Frage. Alles, würde ich sagen. Transformation und KI ist massiv und KI transformiert alles. Und zwar tatsächlich vom Kleinen ins Große und vom Großen auch wieder ins Kleine. Und beim Kleinen fange ich mal an, nämlich beim Individuum, beim Einzelnen, bei jedem von uns, weil die KI tatsächlich an unserem Selbstverständnis etwas macht. Also wie wir arbeiten verstehen, wie unsere eigene Identität ist. Gibt es ja auch in der Psychologie ganz spannende Phänomene und Effekte, angefangen von dem AI-Shame-Effekt, also natürlich insbesondere für Kreative ein Thema, sozusagen die Scham darüber, dass etwas nicht mehr selbst kreiert wurde und geschaffen okay. wurde, sondern unter Zuhilfenahme von einer künstlichen Intelligenz. Dann auch beispielsweise das Thema De-Skilling, ja, dass man Angst hat, man verlernt eigentlich etwas. Also das sind beispielsweise Dinge in der Transformation, mit denen gearbeitet werden muss. Jeder Einzelne und natürlich, da kommen wir sicher nochmal hin, auch Unternehmen und Organisationen. Und dann transformiert, und da gehe ich mal ins ganz Große, natürlich am Ende die KI auch diesen Wirtschaftsstandort, diese Republik, wenn wir überlegen, was uns in der Essenz auch als Wirtschaftsstandort Deutschland ausmacht, wie wir es schaffen, diese Geschwindigkeit zu kriegen, die wir brauchen. Und Mindset ist immer ein Thema, das hatten wir schon bei der Digitalisierung, du erinnerst dich.
Ja.
Die KI ist Digitalisierung wahrscheinlich hoch 10 oder 100 oder 1000. Ja, also da sind wir jetzt noch viel mehr gefragt.
Und das heißt zunächst mal deine Einschätzung, da es so ein weites Feld ist, es geht weiter als eine industrielle Revolution, wo Menschenarbeit durch Maschinenarbeit ersetzt wurde.
Ja, sehr viel weiter, weil das natürlich so in die Grundpfeiler geht. Also es ist sicher eine Art von Revolution, das ist schon richtig. Und wenn wir darüber nachdenken, was uns als Standort natürlich ausmacht, vom Maschinenbau und der Automobilindustrie und diesen Dingen mal angefangen, trifft uns das natürlich schon besonders. Das Thema hatten wir schon, als es um Software und so weiter ging, aber jetzt wird es natürlich noch eklatanter, weil diese Geschwindigkeit jetzt noch so viel größer ist und auch damit einhergehend unsere Fähigkeit, mit Ambiguität umzugehen, so viel mehr gefragt ist. Sowohl, würde ich sagen, in der Politik als auch in den Unternehmen, als auch bei jedem Einzelnen. Das ist etwas, das können wir ja gar nicht so gut, weil wir es ja so gerne geordnet und strukturiert und da schon eine Policy und da schon eine Regulatorik. Aber das wird so nicht funktionieren.
Mhm. Und was subsumierst du alles unter KI? Ich meine, das meiste, was ja heute besprochen wird, wenn wir über KI reden, sind diese sogenannten Large Language Models. Ne? Das heißt, ich kann heutzutage, und ich habe es tatsächlich vorhin bei einer Konferenz sogar genutzt, ich habe, während ich auf dem Panel saß, schnell eine Frage gestellt an ChatGPT und habe eine Antwort gekriegt. Und das war natürlich auch eine tolle Sache. Das ist das, worüber wir hauptsächlich reden. Es gibt ja aber auch KI, die, ich sage jetzt mal, eher im Hintergrund agiert oder sogenannte Predictive Maintenance Sachen macht. Was kann man alles darunter subsumieren?
Also das ist wahrscheinlich einerseits eine technische Frage, die ich jetzt nicht beantworten würde. Da kriege ich von unseren KI-Experten in der Firma wahrscheinlich auf die Mütze. Ich würde sie mal so beantworten, dass wir natürlich alles darunter subsumieren, was im Wesentlichen natürlich die Wertschöpfung verändert, was Kernprozesse verändert, was im weitesten Sinne auch Geschäftsmodelle verändert. Mhm. Und insofern ist sozusagen KI all das, was ins tägliche Tun eingreift, jedes Einzelnen, aber natürlich auch im Großen und Ganzen Prozesse verändert.
Was ja an sich Riesenchancen sind. Ja, wir haben eine alternde Bevölkerung, wir wissen gar nicht, wer die ganze Arbeit machen soll. Das heißt, eigentlich freuen wir uns ja, wenn wir uns von Arbeit entlasten können. Ich arbeite auch mit einem Krankenhaus zusammen und die Ärzte dort, die haben jetzt KI bekommen und können einen Teil ihrer medizinischen Berichte an die KI abgeben. Also ist es ja wichtig auch, dass wir sagen, ey, das ist auch eine Chance.
Ja, das ist eine Riesenchance und leider gelingt es uns so wenig, daraus etwas Freudvolles, Optimistisches tatsächlich auch zu erzählen. Und das hat natürlich in Teilen damit zu tun, dass wir uns einerseits auch in den Projekten, die wir so machen, natürlich vor allem auf Effizienzthemen, Effizienzprogramme konzentrieren. So, da kommt natürlich relativ schnell auch die Angst vom Stellenabbau, Arbeitsplatzverlust etc. Das ist natürlich kein besonders optimistisch, freudvolles Narrativ. Dann neigen wir dazu, natürlich den Blick sehr schnell auf die Gefahren und die Risiken zu werfen. Ja. Und stürzen uns auch auf das, was auch mal schief geht. Da hat irgendjemand nicht richtig angezeigt, dass das mit KI war oder erstellt wurde. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil in der Tat gibt es so viel damit zu gewinnen. Und insbesondere natürlich auch, gerade für uns, finde ich, in dem Shift von Output zu Bedeutung und von einfach Menge zu Wertschöpfung, also all die Dinge, die KI ja ermöglicht, bis hin zur Erfindung neuer Geschäftsmodelle, steckt so viel drin. Aber wenn wir uns sozusagen eigentlich nur mit den Risiken und den Ängsten beschäftigen, dann framen wir das völlig falsch.
Ist das in Deutschland schlimmer als in anderen Ländern?
Sehr, würde ich sagen.
Also, ja. Ist das German Angst? Das schlägt
schon
wieder zu.
Das ist schon die German Angst. Ja. Und jetzt sage ich, ich bin ja Teil einer globalen Organisation. Insofern kriege ich das natürlich dort mit. Das ist natürlich jetzt einerseits in den USA etwas anderes, weil wir natürlich dort auch diese großen KI-Spieler haben. In China ist es auch etwas ganz anderes, logischerweise, das weißt du auch. Mit der grundsätzlichen Offenheit.
Da ist es ja eher vom Staat kommend.
Ist es dann sozusagen ein anderes Konstrukt. Aber ja, sagen wir mal so, dieses mit Kaninchen vor der Schlange und so, was machen wir jetzt damit? Das ist schon sehr deutsch, vielleicht in Teilen auch ein Stück weit europäisch.
Mhm. Und nun ist ja Kommunikation auch dein Gebiet. Und du hast eben gerade gesagt, wir framen teilweise falsch. Du berätst dann Firmen, wie sie die Story besser machen, sodass auch eine Akzeptanz da ist.
Genau, das versuche ich.
Ja.
Und das ist manchmal leichter und manchmal schwieriger. Weil natürlich das Thema, wie so oft, Simone, das muss ich dir nicht sagen, bei der Führung anfängt.
Mhm, ja.
Das fängt natürlich schon mal damit an, dass wir uns auch als Führungskräfte neu erfinden müssen, mhm, weil die KI macht ja vor uns auch nicht halt.
Ja.
Führen mit KI heißt anders führen, bis hin zu teils virtuellen Organisationen, wo ich ja auch KI-Agenten führe. Und also das ist ja sozusagen schon auch ein sehr großes Umdenken in der Führung. Und es verlangt, und da komme ich nochmal auf das Thema Ambiguität zu sprechen, es verlangt nach Führung, die diese Unsicherheit aushält.
Ja.
Und die natürlich auch einlädt zu dieser Offenheit und gleichzeitig so vulnerabel ist in dem Ausdruck, ich weiß es auch noch nicht und ich begebe mich jetzt auf diese Reise und ich probiere das aus. Ups, das hat jetzt leider nicht geklappt. Gleichzeitig, und das muss man vielleicht schon auch noch dazu sagen, in einer Zeit, die natürlich wirklich von großem Druck geprägt ist, mhm, geopolitisch, mhm, und makroökonomisch. Also Führungskräfte stehen in der Tat auch ökonomisch unter großem Druck. Das ist natürlich, fühlt sich gerade nicht so an wie die Zeit für so KI-Experimente.
Jetzt lass uns mal ein bisschen was ausprobieren.
Wir können
ruhig Fehler machen.
So, ne? Mhm. Und so, und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zu dieser ersten Digitalisierungswelle, mhm, wo man dann gesagt hat, oh, komm, dann machen wir so ein Lab und dann machen wir so ein paar Fettboys
und so Sandbox,
ja.
So,
und diese ganze Phase. Jetzt geht es schon darum, relativ schnell in der Anwendung von KI als echten Business Case zu auch echten Erfolgen
also
zu kommen.
Also richtig Ergebnisse zu zeigen
so,
und schnell
genau
umzusetzen. Ja.
Aber das geht eben trotzdem nicht ohne Ausprobieren und Experimentieren. Ja. Und das ist sozusagen der eine Aspekt, den wir reinbringen. Und dann ist natürlich der andere Aspekt, das ist wirklich ein Moving Target.
Mhm.
So wie ich das, glaube ich, jetzt auch in den 27 Jahren, in denen ich arbeite, noch nicht erlebt habe. Auch in der Art und Weise. Also wir reden über eine Neuorganisation, auch unter dem Einfluss von KI, reden über Stellen und wissen aber ja schon gar nicht mehr, ob es diese Stellen in 3 oder 4 oder 5 mhm, Jahren überhaupt in der Form noch geben wird.
Mhm.
Ja, also das heißt, es ist eigentlich ein permanentes Spiel mit so vielen Variablen. Und das verlangt nach guter Kommunikation, die so ein Stück weit, glaube ich, auch aus diesem klassischen Corporate-Sprech und 5-mal abgenickt und nochmal kontrolliert und so raus muss. Weil auch sonst kriegen wir da die Geschwindigkeit auch nicht rein. Du kennst das ja auch aus deinen Funktionen, wie oft sonst sowas nochmal gegengelesen und kontrolliert wird. Auch das können wir uns sozusagen in der Sprache nicht mehr leisten.
Aber ist das vielleicht dann auch eine Chance für Kreative, die ja auch eher mal ausprobieren, die vielleicht auch, ich habe auch immer früher mal gesagt, in Unternehmen wäre auch ein Artist in a Residence ganz gut, der einfach oder die Kunst erklärt und Menschen dann auf andere Ideen bringt und vielleicht Kreativität erzeugt und das Spielerische mit reinbringen kann, wenn ein Großkonzern sagt, oh nee, das geht hier gar nicht. Siehst du da eine Chance?
Ja, ich sehe da eigentlich eine Riesenchance. Es verlangt natürlich eine andere Sicht auf kreatives Arbeiten, da sind mhm, wir so ein Stück weit wieder bei dieser Identitätsfrage auch, mhm, also natürlich in dem, was wir vielleicht auch mal gelernt haben, was kreatives Schaffen ist, worin die Essenz von kreativer Arbeit und kreativem Output ist, das verändert sich natürlich massiv, also dass natürlich das kreative Artefakt, ein Text, ein Bild, ein Film, künftig tatsächlich von KI erstellt wird. Aber wenn wir uns davon ein Stück weit frei machen und es natürlich auf eine Ebene höher hängen, mhm, wirklich eher über das Konzept, über die Idee, über das Geschäftsmodell, über diese Fragestellungen kommen, dann brauchen wir kreatives Denken unbedingt. Und gerade in der Verknüpfung von Kreativität, Technologie und auch menschlichem Verhalten.
Mhm. Weil, also in meiner Einbildung ist KI nicht kreativ. KI liest Daten, erkennt Muster Und wenn ich dann ein Prompt und einen richtigen Auftrag mache, kommt dann etwas raus. Und dann kann ich sagen, ja, es soll ein Bild von Picasso sein, was eine Geige darstellt. Aber das ist ja nicht kreativ, weil der Auftrag ist ja die Kreativität. Und von daher ist doch weiterhin nach meiner Meinung der Mensch, der die KI nutzt, um dann vielleicht ein kreatives Produkt am Ende zu erstellen. Vielleicht auch schneller, anders, alleine im Gegensatz zu ganz vielen. Aber die KI selber, ich würde behaupten, sie ist nicht kreativ.
Ja, definiere kreativ. Mhm. Wir haben ja schon jetzt über die letzten Jahre, vielleicht auch das letzte Jahrzehnt und länger, würde ich sagen, schon ein Stück weit eine abnehmende Wertschätzung von Kreativität festgestellt. Also ich selber hatte ja mal eine Kreativagentur und habe über diese Zeit, über diese 14 Jahre, die ich diese Agentur hatte, natürlich festgestellt, dass es immer schwieriger wurde, das genuin kreative Produkt, die Idee, zu bepreisen und auch diesen Wert dafür zu bekommen. Also das heißt, diesen Verfall, den beobachten wir ja schon länger. Und der wird jetzt durch die KIs dann Brandbeschleuniger. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns anschauen, natürlich kann die KI irgendeine Art von nahkreativem Output schon herstellen. Ja, also wir sehen das auch gerade bei uns, wo wir schon sozusagen in der Content-Erstellung, in Film, in Grafiken etc., da kommt schon was raus. Mhm. Das ist natürlich nicht originell.
Mhm. Genau.
Das ist es nicht.
Ja.
Ne? Die Frage ist nur, wer will das und wer braucht das? So, und ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal begegnen. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo mit Springer und Jacobi und Jungformat große Agenturen, und natürlich kann man das auch global erzählen, da haben wir ja am nächsten Tag auf dem Schulhof oder in der Firma über die Werbung gesprochen. Mhm. Hast du das gesehen? Mhm. Die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Das ist ja schon mit der Zeit sozusagen der Klicks und Hits und weiß ich nicht was gekommen. Ja, also sozusagen mit der ganzen Digitalisierung hat zumindest mal, ich bin jetzt mal bei der Werbewirtschaft, das Thema Kreativität schon abgenommen, weil sozusagen es nur noch um Verkaufen ging und den kommerziellen Wert von Kreativität.
Ja.
Das heißt, wir müssen viel weiter vorne in der Wertschöpfung anfangen. Überall dort, wo es eigentlich nur noch um Output, Content, Assets sozusagen geht. Das wird alles die KI machen. Da wird auch sozusagen Kreativität keine große Rolle mehr spielen.
Okay.
Sondern wir müssen viel, viel weiter vorher bei der Ideenfindung und tatsächlich auch ihrer Wirkung auf den kommerziellen Erfolg ansetzen.
Ja, ich denke, da dürfen wir uns natürlich nichts vormachen. Ne? Es ist massiver Druck auf die Kosten, auf Zeit. Und dann wird halt schnell produziert. Und wobei ich mir dann auch die Frage stelle, werden wir nicht dann auch irgendwann abgestumpft sein und sagen, ich möchte jetzt mal wirklich was Kreatives und nicht das, was sowieso immer wieder produziert wird. Weil am Ende wird es ja was Ähnliches. Die Avatare, die sehen dann alle gleich aus. Und wenn ich jetzt Adobe sag, macht mir ein Plakat mit einer rothaarigen Frau im Dschungel mit einer Shampooflasche. Ich war gerade bei Henkel auf der Hauptversammlung. Dann, die hatten im Übrigen einen KI-produzierten Film mit dem alten Fritz Henkel, dem Gründer. Ja, aber man muss ja auf die Idee kommen, dass man einen Film machen will mit dem Gründer, der dann durch die Jahrhunderte, 150 Jahre Henkel geht. Und das ist ja das Kreative, darauf kommt die KI nicht. Also das ist das, was du meinst, da anfangen, ja?
Genau, da und oder idealerweise natürlich noch weiter vorne, vielleicht in der Produktentwicklung, ja, oder in der im Service Design oder in der Überlegung, was brauchen Kunden. Da glaube ich, gibt's dann schon immer noch auch sozusagen echte menschliche Ideenfindung, die in Kollaboration mit KI, das ist ja das Tolle an der KI, es ist ja wirklich nicht Man versus Machine, sondern eigentlich das geniale Zusammenspiel. Also ich lasse jetzt schon in meinem täglichen Arbeiten fast überall die KI mitlaufen.
Was heißt das?
Also in der Regel natürlich alle Meetings zeichnen wir natürlich auf, wenn wir die Erlaubnis von Kunden oder Kollegen haben. Und dann sozusagen haben wir natürlich den Teil schon mal in der Aufnahme, aber auch sozusagen für mich selber. Ich spreche rein, ich reflektiere das, ich denke nach. Also für mich ist an der Stelle die künstliche Intelligenz schon auch ein Sparringspartner, ja. Den ich vorher gar nicht so hatte, auch für Projekte und Arbeiten, die sich über mehrere Tage oder Wochen ziehen, ja. Und da immer wieder auch sozusagen dieses Element reinzuholen, finde ich großartig. Wir hatten auch vor ein paar Wochen eine Veranstaltung bei Deloitte, den CXO-Kompass, und da war der CEO von Gießwein. Mhm. Und die haben ja sozusagen, das fand ich ein großartiges Experiment. Er und sein Bruder haben ja ein Jahr lang die KI bei allen Vorstandssitzungen mitlaufen lassen. Und hat er ganz interessant auch berichtet, wie auch bei emotionalen Entscheidungen sie sozusagen eine Werksschließung,
okay,
sie die KI befragt haben und die KI das auch natürlich auch wieder substantiviert hat und neutralisiert hat. Also in vielen Stellen macht uns ja die KI auch besser und ermöglicht bessere Entscheidungen und damit ja auch wieder bessere Ideen.
Also ich habe das auch gehört, also unter anderem auch, dass Schüler lernen können, wenn sie KI als Sparringspartner benutzen. Also ich habe neulich mal aus Jux gesagt, erklär mir mal auf einfache Art und Weise den Leverage-Effekt. Und das war wirklich schön, weil es ist sonst immer komplex wissenschaftlich beschrieben. Hier war es wirklich ziemlich einfach mit einem guten Beispiel. Und das heißt, auch Menschen, die kreativ arbeiten, können KI als Sparringspartner benutzen, um zu sagen, okay, wie kann ich besser werden? Dann ist die Herausforderung tatsächlich, wie setze ich denn die KI ein? Hast du da Tipps?
Also ich glaube sozusagen, der eine Tipp ist jetzt erstmal trivial, weil wir darüber schon mehrfach gesprochen haben, ist tatsächlich einerseits das wirklich unbedingte ausprobieren und zwar in allen möglichen Situationen. Mhm. Also ich habe tatsächlich selber auch stark angefangen am Anfang, das auch im Alltag zu verwenden.
Ja.
So, und dann natürlich irgendwann in den Job zu holen. Und dann, glaube ich, muss man schon ganz bewusst in der eigenen Psychologie diese blinden Flecken. Also ich hatte tatsächlich diesen AI-Shame-Effekt, den hatte ich tatsächlich, weil mir das ganz unangenehm war. Ich habe mich gefühlt wie so ein Felix Krull oder so.
Okay. Also Hochstapler.
Wie so ein Hochstapler, ja, der jetzt dann irgendwie so ein Kundennarrativ geschrieben hat und das natürlich mit Hilfe von künstlichen, also das, ich finde, das braucht eine Zeit, um das auch an sich selber abzubauen und damit auch selbstbewusst umzugehen und für sich zu erkennen, ja, Gott sei Dank habe ich das gemacht, das Ergebnis ist besser, ich konnte mehr iterieren, ich habe mehrere Varianten erarbeitet, ich habe noch dies und das gemacht. Dabei kommt ja etwas raus, etwas Besseres raus. Aber sozusagen, das sich sehr bewusst zu machen, finde ich sehr hilfreich. Ich finde, sozusagen das Thema KI kann ja dazu führen, dass man so mit sich und der KI so alleine ist, ne, wie in so einer Zweierbeziehung, das wieder bewusst rauszuholen und zu öffnen und auch kollaborativ damit zu arbeiten und gemeinsam zu prompten.
Und das hat offensichtlich dieser Vorstand gemacht.
Das hat er gemacht, ja, genau.
Also die haben gesagt, ja, wir haben hier eine Vorstandssitzung, ja, und besprechen Sachen und haben dann zwischendrin gesagt, und welchen Ratschlag würdest du KI uns jetzt geben? Mhm. Und dann haben sie damit weiter diskutiert. Mhm. Okay. Ja, ich habe auch, also ich hatte neulich eine Veranstaltung, das war tatsächlich so eine Art Jury-Sitzung für Startups. Da saß auch ein Gründer, der schon mehrfach gegründet hat, und der hat zu vielen von den Jugendteams gesagt, lass das durch die KI laufen, lass dein Pitch durch die KI laufen, weil da waren teilweise elementare Fehler drin oder auch, ich sag jetzt mal, Dummheiten, wo wir gesagt haben, ey, nee, das kannst du so nicht machen. Und da hat er gesagt, das hättet ihr werdet hier schon besser angetreten, wenn ihr das vorher schon mal gecheckt hättet. Was, wenn du KI jetzt Höhle der Löwen wärst, was würdest du fragen? Was würdest du kritisch anmerken? Und in dem Sinne, auch da unterscheidet sich Kreativwirtschaft dann ja eher nicht von irgendeinem anderen. Ich kann es genau so einsetzen und nutzen. Ja?
Absolut. Und ja, wir sehen das natürlich jetzt auch bei uns in unserem Bereich als Unternehmensberatung, wo natürlich alle Unternehmensberatungen wir kriegen irgendeinen RFP, ein Request for Proposal, irgendeine Einladung, ein Angebot abzugeben. Und das können jetzt sozusagen alle Unternehmensberatungen durch ihre KI jagen. Kommen wahrscheinlich sehr ähnliche Ergebnisse.
Das ist das, was ich meinte. Das wird dann überhaupt nicht mehr originell.
Das ist dann gar nicht mehr originell. Ja. So, das heißt, da kommen wir genau zu dem, Simone, was du eben sagtest, nämlich da ist dann ganz entscheidend, wie gut kenne ich denn das Unternehmen? Wie gut kenne ich die handelnde Person? Wie weiß ich oder wie gut kann ich die Strategie übersetzen? Wo weiß ich, wo sozusagen Widerstände sind? All diese Dinge, die man dann reingeben muss, um dann sozusagen wieder originär etwas zu erarbeiten, mhm. weil die KI wird für alle, das wird maximal ja. austauschbar. Das fordert uns natürlich dann ja. auch sehr stark.
Da ja, müssen wir richtig arbeiten. Das finde ich wiederum spannend. Das ist das, also das Schülerbeispiel war, du kannst Schüler natürlich verdummen, indem du einfach mhm. sagst, KI gibt mir die Antwort, ich gebe sie dem Lehrer und mhm. habe nichts gelernt. Mhm. Ich kann sie als Sparringspartner nutzen, indem es mir beibringt, warum es so ist. Dann hätte ich einen Lerneffekt. Ähnlich ist es dann in den anderen Fällen auch. Was ich neulich auch diskutiert habe, also ich bin ja auch in Aufsichtsräten und wir reden gerade sehr viel über Geschäftsberichte, die 400 Seiten lang sind. Und es kam auch gestern auf der Hauptversammlung, das liest doch kein Mensch mehr. Das hat auch neulich eine Vorständin gesagt. Und da habe ich gesagt, nee, ein Mensch nicht. Aber in Zukunft wird KI Geschäftsberichte lesen und wenn da ein Fehler drin ist, wird es uns darauf hinweisen. Wo dann die Antwort kam, in Zukunft wird wahrscheinlich KI den Geschäftsbericht schreiben. Das heißt, ich schreibe mit KI und prüfe durch KI und dann ist es einfach nur noch hohl.
Ja, das stimmt ein bisschen. Also davor, vor dieser Welt habe ich auch manchmal ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Also da sind wir ja auch, das denke ich auch jetzt, wenn wir so bei LinkedIn, ne? Ja, also sozusagen, ja. Wir leben irgendwann in einer Welt, in der wir eigentlich, in der irgendwelche KI-Agenten, KI-generierten Content liken und kommentieren. Also, und wir haben das in Teilen natürlich, jetzt gab es ja auch neulich eine Zahl, wie viel Inhalt des Internets schon KI generiert ist. Also ich konnte es gar nicht glauben. Es waren 60% oder so. Ich glaube, das kann doch gar nicht sein in der kurzen Zeit. Und das hattest du ja auch vorhin schon angesprochen. Das ist ja auch in Spotify, in Netflix. Also all das, was uns umgibt. Also jetzt werde ich doch so ein bisschen
pessimistisch.
Dystopisch.
Ja, aber wir kriegen die Kurve gleich
wieder. Also da bin ich bei dir. Das können wir uns vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht ist es auch großartig, der Geschäftsbericht, den keiner lesen und keiner schreiben muss.
Warum soll sich überhaupt einer damit beschäftigen?
Ich habe eine gewisse Sympathie dafür. Ja. Aber ja, das ist
natürlich schon. Eigentlich haben wir ihn dadurch effizient abgeschafft, weil alle merken, es braucht kein Mensch. Okay, das ist auch eine Idee. Also das kommen wir nochmal dann auf ein anderes Thema. Ich habe neulich von einer Studie gelesen, dass Mitarbeiter zugegeben haben, dass sie KI auch sabotieren. Mhm. Mit Absicht, mhm. damit sie eben nicht überflüssig werden. Mhm. Ich höre, du bist überrascht, also das hast du bisher noch nicht gesehen.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es vielleicht nicht richtig entdeckt und vielleicht bleibt es auch im Verborgenen. Also die Frage ist ja, worin besteht die Sabotage? Besteht
mit was denn falschem Füttern.
In der Nichtanwendung oder mit was falschem Füttern oder so. Ja, das ist natürlich eine valide Gefahr. Ich glaube, wir müssen wirklich, ich glaube, das Thema ist, dass wir das Thema KI und ihre transformatorische Kraft ja viel breiter erzählen müssen. Mhm. Und das müssen wir sozusagen in den Unternehmen größer erzählen, auch besser kontextualisieren. Mhm. Das hängt natürlich dann oft sozusagen in dem einzelnen Bereich oder in dem einzelnen Prozess. Und jetzt machen wir hier die Eingabe von Rechnungen. Die machen wir jetzt so. Dann wird es schnell so sehr klein. Was auch richtig ist, weil man natürlich den individuellen Prozess anschauen muss. Aber da geht uns natürlich das größere Bild verloren. Und was wir natürlich in Gänze feststellen, und das halte ich für eine große Aufgabe, die am Ende wahrscheinlich Politik, Wirtschaft und ja, Zivilgesellschaft irgendwie gemeinsam haben, ist natürlich schon dieses Thema Digital Literacy, was per se schon eines ist und mit der KI natürlich noch weiter zunimmt. Also wir müssen natürlich darauf achten, dass KI kein elitäres Thema ist, in dem so ein paar dann irgendwie wunderbar damit arbeiten können, aber ein Großteil der Menschen damit nichts anfangen kann, das nicht versteht, Angst davor hat, denkt, ich schaffe mich ja eigentlich selber ab. Und insofern dazu gehört ein Aspekt von Aufklärung. Dazu gehört ein Aspekt von Räume schaffen, das auch auszuprobieren. Und dafür findet zu wenig statt, glaube ich, auch in Gänze. Ja.
Sind wir vielleicht gerade am Anfang, so ungefähr zu der Zeit, als das erste Mal ein Blitz in einen Ast einschlug und dann kam Feuer raus, aber man wusste nicht so recht, wie man das bändigen soll. Und dann konnten es nur ein paar.
Ja, ein bisschen ist es so tatsächlich. Ne?
Und, ja, und die Gefahr wurde sehr stark gesehen. Und dieses Managen des Ganzen und wo die Möglichkeiten des Ganzen, so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind noch in den Kinderschuhen.
Ja, also wir sind in den Kinderschuhen. Man würde ja denken, mein Gott, jetzt haben wir das doch eigentlich schon ein paar Mal gemacht mit dem Blitz und dem Internet und so. Ne? Also jetzt müssten wir doch schon diesen Muskel eigentlich trainiert haben. Aber es ist natürlich diese Wahnsinnsgeschwindigkeit, die uns zu schaffen macht mit dieser Dimension dessen, was da möglich ist. Und natürlich auch in der unternehmerischen Realität, wo greife ich zuerst hin? Und wenn man das fängt ja manchmal bei Tools und Applikationen an. Jetzt haben wir das gerade eingeführt. Jetzt haben wir das Gefühl, das ist ja jetzt schon überholt und da gibt es jetzt schon drei andere. So, das macht es natürlich schon echt schwer. Aber es ist, das muss man schon sagen, es ist alternativlos.
Ja, das ist es ganz sicher. Also und wir müssen diese Fortschritte machen und wir müssen uns auch alle ertüchtigen und ich meine wirklich alle. Aber jetzt kommen wir nochmal wieder zu den Chancen. Also ich sehe auch zwei Sachen, wo KI auch Grenzen auflösen kann. Über eine haben wir schon ein bisschen gesprochen. Also hier auf dieser Konferenz trifft sich Politik, Wirtschaft, Kreativwirtschaft, teilweise auch Wissenschaft und reden über dieses neue Tool. Wir haben darüber auch gesprochen, dass es sein kann, dass Künstler, Kreative ja durchaus vielleicht sogar mehr gebraucht werden, um dieses richtige Sparring mit der KI zu nutzen. Das heißt, da könnte sich ja auch vielleicht eine Grenze auflösen, die derzeit in Deutschland noch sehr silohaft ist. Und zweite Grenze, jetzt nur mal geparkt, über die reden wir dann gleich weiter. Vielleicht werden ja auch Grenzen aufgelöst zwischen Jung und Alt und Gender und weil KI da auch eine gewisse gleichmachende Chance hat. Aber kommen wir erstmal zu der ersten Sache. Lösen sich Silos vielleicht auf durch KI?
Müssen sie, in der Tat, wie gut uns das gelingt. Also erstmal ist ja das Schöne sozusagen an der KI, dass sie ja, oder wenn wir jetzt tatsächlich über die LLMs und die generative KI sprechen, dass sie ja tatsächlich in der Anwendung sehr demokratisch ist. Ja. Also wenn wir uns erinnern an diese Softwarezeit, wo man wirklich alle irgendwie coden und dann musste man coden und plötzlich hat man sich jetzt sozusagen als jemand, der jetzt nicht so ein Coder ist und Berührungsängste und wie mache ich denn das? Das ist ja das Tolle an der KI.
Ja.
Eigentlich niederschwellig.
Ja.
Ja, also es ist ein gewisser Umgang mit Sprache notwendig. Also die Sprache kommt zurück. Darüber können wir uns eigentlich auch freuen, finde ich, erst recht als Kreative. Aber dann sind natürlich, dann sozusagen müssen wir schon Silos aufbrechen. Das fängt an mit den Unternehmenssilos, das stellen wir wahnsinnig fest. Also wir brauchen gar nicht KI eigentlich jetzt in einem Unternehmensnukleus anfassen, weil wir brauchen eigentlich sofort HR, weil wir das Upskilling brauchen, das Enabling brauchen, wir brauchen die Mitbestimmung, wir brauchen eigentlich Operations, weil wir die Prozesse anschauen müssen, wir brauchen eigentlich Finance, weil wir den Business,
also es betrifft alles.
Da betrifft es wirklich alles.
Ja.
Und in letzter Instanz wird uns das sozusagen, wird uns das makroökonomisch genauso gehen, ja, weil wir da auch dieses Enabling in breiter Ebene brauchen. Da brauchen wir die Bildung, da brauchen wir die Kultusministerien, da brauchen wir das Digitalisierungsministerium, etc. Auch da müssen eigentlich alle miteinander und zusammenarbeiten. Da würde ich mir schon auch mehr sozusagen Diskurs darüber wünschen und auch mehr Auseinandersetzung miteinander an der Stelle, ja, zwischen wirklich Politik, Wirtschaft und vielleicht an der Stelle auch Kreativwirtschaft. Und vielleicht zu dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das ist, finde ich, jetzt schon spannend, was da gerade passiert. Also während wir ja noch in den letzten 5, 10 Jahren ja dann auch gerade durch das Digitalisierungsthema. Ne? Da war ja dann plötzlich alles jung und die Start-up-Unternehmer und so plötzlich hatte man ja dann auch Bedenken, so wo lande ich denn da selber? Jetzt stellen wir ja fest, sozusagen die KI ist altersdemokratisch. Beziehungsweise, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, auch von der Professor Welpe von der TU, den sie neulich bei einem Vortrag bei uns eingebracht hat, dass KI...
Isabella Welpe von München, von der, genau. Professorin, ja. Mhm.
Dass sie sozusagen die KI eines nicht hat, und das ist Tacit Knowledge. Was ist Tacit Knowledge? Das Erfahrungswissen.
Ah ja, okay.
Mhm. Und das ist sozusagen... etwas, und da sind wir so natürlich auch wieder bei der Übersetzung von und der Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz und auch der Differenzierung. Dafür braucht man Erfahrung. Mhm. Da muss man viel gesehen haben, dafür muss man schon ein paar Transformationen mal gemacht haben, dazu muss man auch mal gescheitert sein, um dann die Ergebnisse der KI bewerten zu können. Mhm. Und das stellen wir natürlich fest, und gleichzeitig stellen wir natürlich fest, sowohl jetzt in den Unternehmensberatungen als auch bei den Investmentbanken, also bei all jenen, die einen hohen Anteil an, sagen wir mal, niederschwelligen Einstiegstätigkeiten haben. Der Analyst, das ist ja unser erster, sozusagen unser Job-Einstieg, der Business Analyst. Was macht der? Der analysiert was, der recherchiert, der macht Desk Research, Secondary Research, der macht PowerPoint Slides und so weiter. Das fällt alles weg.
Der wird nicht mehr gebraucht.
Der wird nicht mehr gebraucht. Das heißt, wir müssen uns an der Stelle, haben wir jetzt wirklich auch eine Verantwortung, als große Beratungshäuser und auch Unternehmen zu überlegen, wie sieht denn eigentlich jetzt künftig...
Wie kommt man an das Erfahrungswissen?
Wie kommt man an das Erfahrungswissen, wenn ich das
zumindest wenn ich keine Erfahrung sammeln
über
kann.
Den Teil nicht herstelle? Und wofür zahlt denn der Kunde dann? Das sehen wir natürlich ja auch schon in den Preisverhandlungen, dass von unseren Kunden ja erwartet wird, dass wir die KI ja schon einpreisen. Dafür muss aber irgendwas anderes dann wegfallen. Das ist wahrscheinlich dann der Analyst. Den wollen wir aber trotzdem ja, wir brauchen ja in der Zukunft auch noch Unternehmensberater. Das sehen wir ja gerade.
Ja.
Sozusagen. Das ist gerade keine ganz einfache Situation.
Das heißt, wir haben insgesamt rein bildungstechnisch zusätzliche Herausforderungen zu denen, die wir sowieso schon haben, weil wir müssen Kinder ertüchtigen, mit KI umzugehen und zu verstehen und Medien zu verstehen, auch die Gefahren. Wir müssen dann aber auch darüber hinausgehen sogar, wie bringt man Menschen in den Beruf? Um dann zu sagen, okay, bestimmte Arbeiten gibt es nicht mehr, die früher genutzt wurden, um Menschen in den Beruf zu bringen. Also ich muss mir was anderes ausdenken als Unternehmen. Jedenfalls, wenn es verwaltungstechnische Arbeiten sind. Klar, beim Lehrling, Auszubildenden, man sieht, wie alt ich bin. Also bei Auszubildenden, beim Tischler ist es was anderes. Aber diese Chance haben wir derzeit in den Verwaltungsberufen nicht, in den Beratungsberufen nicht. Und auch da muss man sich was überlegen.
Und da brauchen wir, da sind wir wieder beim Thema Silo, Simone, was du eben angesprochen hast. Das kann ja nur aus einem Schulterschluss auch zwischen den Schulen, den Bildungsinstitutionen, den Universitäten und den Unternehmen passieren. Also im Moment werden ja weiterhin einfach von den Universitäten
genau dasselbe produziert.
Juristen, Controller, BWLer in den Markt geschoben. Und ich weiß gar nicht, inwieweit eigentlich diese verschiedenen Curricula, sagt man, glaube ich, ne, angepasst werden. Aber da darf es ja dringend eines gemeinsamen Dialogs, um Klarheit darüber zu kriegen, was an Jobs brauchen wir denn eigentlich künftig noch, ja. Und ist es überhaupt noch verantwortbar, dass wir bestimmte Berufsbilder so überhaupt noch ausschreiben?
Ich habe neulich mit einer Hochschule gesprochen, da gab es das Fach Informatik. Da habe ich gesagt, also das gab es zu meiner Zeit. Ja, also aber das hat sich, glaube ich, wirklich überholt. Ne? Was ist heutzutage denn Informatik? Also das ist...
Meine Tochter hat das auch, die ist 13 am Gymnasium.
Und was lernen die da?
Also neben 3 Stunden Religion, die sie in Bayern natürlich auch noch hat, hat sie auch noch Informatik.
Und was wird das
dann? Machen die natürlich dann schon, also machen die auch mal so Word und so Geschichten, so, also was halt auch vor 10 Jahren wahrscheinlich schon auf dem... Lehrplan stand, ja, aber das, was man da auch sonst noch so jetzt gerade unter dem Einfluss von KI vielleicht können sollte.
Was könnten wir jetzt Menschen, die uns hier zuhören, was könnten wir ihnen raten? Gibt es irgendwas, also ich habe gestern mit jemandem gesprochen, da haben wir gesagt, also wir selber machen Training. Ich bin 66, ich möchte noch ein bisschen leben, ich möchte nicht, dass der Zug völlig abgefahren ist, das heißt, ich kann gar nicht mehr agieren, wenn ich nicht mit künstlicher Intelligenz umgehen kann. Also trainiere ich das jetzt. Das wäre mein Rat. Hast du einen Rat?
Also ich finde, das ist schon mal einer der besten Ratschläge. Und ich glaube, dass das auch immer etwas sein sollte, was man auch in den sozusagen in privaten Austausch auch mit. Wie macht ihr das eigentlich? Und also sozusagen, weil das ja so allumfassend ist, das Thema. Das macht ja nicht Halt auch sozusagen vor der eigenen Haus- und Wohnungstür. Also ich glaube, wir sollten schon sehr bewusst das Thema künstliche Intelligenz viel breiter thematisieren in allen möglichen Gesprächen und Konstellationen und dann wirklich ausprobieren, auch breiter ausprobieren, lesen, Podcasts hören, idealerweise deinen.
Ich spreche so selten über künstliche Intelligenz, aber dein Framing ist ja auch gute Geschichten erzählen, ne?
Ja, also das sozusagen, da komme ich jetzt aus meiner Haut als Kommunikatorin nicht raus. Und eine gute Geschichte ist ja auch nicht aufwendiger als eine schlechte. Also insofern das am allerliebsten. Und natürlich, und da sind vielleicht ein Stück weit auch wieder die Medien und auch die Unternehmenskommunikatoren gefragt, diese guten Geschichten mal zu Tage zu befördern. Mhm. Ja, also wir stürzen uns ja im Moment eben auf die Meldung Stellenabbau und auf die Meldung also es ist alles schon so ein bisschen düster. Um mal so ein bisschen auf das zu schauen, was KI uns alles ermöglicht und erleichtert und perspektivisch auch ermöglichen und erleichtern kann, auch wenn ich Richtung Robotik dann auch nochmal schaue und Erleichterung, was da alles möglich ist. Du hast ja auch die sozusagen Knappheit auch am Arbeitsmarkt angesprochen. Also eigentlich können wir ja ohne KI gar nicht. Und in Deutschland gleich dreimal nicht. Ne? Ja. Also insofern, das ist ja eine Conditio sine qua non, das reinzuholen. Und ich finde schon, ich genieße, also ich hatte auch meine Adaptionszeit. Ich genieße das jetzt wahnsinnig, wenn ich ehrlich bin, weil sozusagen schon so viele leidige Themen sozusagen auch abgenommen werden. Ja, das finde ich großartig in der Art und Weise. Und ich liebe das Spielerische daran. Das kommt mir jetzt sehr entgegen. Das kommt ja eigentlich auch sozusagen auch Kreativen entgegen. Und sozusagen sich damit daran auch so zu erfreuen und die eigenen kleinen Erfolgserlebnisse zu haben. Ich habe neulich auch was Interessantes gelesen, sozusagen, dass oft bei der Optimierung von Unternehmensprozessen eigentlich die Individualprozesse vernachlässigt werden. Also was macht sozusagen der einzelne Controller oder der einzelne Mensch in der Buchhaltung oder wo auch immer? Und sozusagen da mal hinzuschauen und dann diese positiven und guten Effekte mal reinzuholen, wie der Arbeitsalltag sich tatsächlich eigentlich erleichtert. Das ist, wenn wir davon mehr hören.
Also das meine ich. Ich meine, wir haben ja heute auch den ganzen Tag hier eine KI, die übersetzt. Mhm. Also wobei ich ganz, ganz spannend fand, vorhin bei einer Veranstaltung wurde dann auf den Wal hingewiesen. Es ging um den Wal Timmy. Und die KI hat Election übersetzt. Also das sind dann aber auch die heiteren Geschichten. Aber Protokolle schreiben. Ich meine, so, wer mag gerne Protokolle schreiben? Und die kommen immer zu spät und es ist mühsam. Mhm. Und zu sagen, oh Gott sei Dank, ich habe etwas, was mir das abnimmt. Ich habe vorhin erwähnt, die Ärzte, die sagen, oh, ich kann mich endlich um den Patienten kümmern und brauche nicht unendliche Listen, was ich hier alles gemacht habe und welche Medikamente und so weiter. Das nimmt mir eine KI ab. Und vielleicht auch andere Geschichten, Individualgeschichten, vielleicht auch von älteren Leuten, die dadurch Kontakte kriegen können oder so. Ich denke, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag. Mhm. Und in der Kreativwirtschaft, um darauf nochmal zu kommen, zu spielen, oder? Zu spielen und KI als Sparring auszubilden.
Mhm. Ja, und ich glaube auch, wir müssen uns sozusagen anschauen, was sind denn die neuen kreativen Artefakte. Also du hast ja am Anfang auch so ein bisschen dahingeschaut, was ist eigentlich noch kreativ? Mhm. Und klar, natürlich in dieser Welt, in der der Algorithmus auf Spotify die optimale Länge sozusagen eines Songs definiert und das Gitarrenintro leider wegschneidet, weil das keiner mehr anhört und natürlich auch der Netflix-Content immer ähnlicher wird. Aber es gibt sie ja noch, sozusagen die herausragenden auch Momente, sei es jetzt auch im Film oder in der Literatur, mhm, oder eben auch in der großen Ideenfindung. Ich meine, das haben wir immer wieder, dass man durch die Welt geht und sagt, was eine fantastische Idee. Mhm. Und die müssen wir feiern. Und wenn wahrscheinlich jemand zu dieser Idee schon auch unter Einsatz von KI gekommen wird, gekommen ist, ja, dann sollten wir das mal erzählen. Ja, ich glaube, da steckt viel drin.
Aber könnte es auch sein, dass, also wenn ich jetzt nochmal die Analogie zum Feuer nehme. Am Anfang haben wir also alle ums Feuer gesessen und es war durchaus auch gefährlich. Haben wir gelernt, damit zu kochen. Inzwischen haben wir mit Feuer wenig zu tun, außer ich mache mal meinen Feuerkorb abends auf der Terrasse an. Ja? Es kann ja auch sein, dass KI sich entwickelt als etwas völlig Alltägliches, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, wir aber gut werden in dem, was wirklich originell menschlich ist. Und man hört ja auch von Tendenzen, dass Menschen auch jetzt bewusst bestimmte analoge Erfahrungen machen wollen und vielleicht auch nicht mehr die Spotify gestreamte, immer gleich lange Lieder hören will, sondern wirklich sagt, okay, jetzt will ich jetzt mal was ganz Schräges. Und das, da gehe ich zum Live-Musik und da sehe ich Menschen, die wirklich dort Musik machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Entwicklung ist, in dem Sinne, dass wir völlig akzeptieren, KI ist das Tool. Das nutzen wir gerne, es erleichtert uns den Alltag. Aber wir nehmen durchaus schon wahr, dass wir noch Menschen mit Körper sind, deswegen anders in unserer Erfahrungswelt. Und deswegen werden wir andere Erfahrungen suchen, die pur menschlich sind.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Bild und auch ein richtiges Bild. Und wir erleben ja tatsächlich auch eine Renaissance, tatsächlich auch der Festivals und auch der Konzerte. Also tatsächlich dieses Miteinander, also jetzt, ich finde, das ist ja für mich schon auch ein Phänomen Taylor Swift, aber es ist ja auch ein Phänomen von Zusammengehörigkeit und das Erleben wollen im Kollektiv etc. Also ich glaube, dieses absolut Menschliche in der Erfahrung und im Erlebnis, das bekommt eine höhere Bedeutung und ein Stück weit vielleicht auch die rein menschliche Leistung auch wieder, ja. Also ich war letzte Woche im Ballett, ging wahnsinnig gerne ins Ballett, habe auch ein Abo in München, im Staatsballett. Und das liebe ich natürlich, muss ich sagen, wieder etwas, was sozusagen ganz pur körperlich auch ist. Und da wird es wahrscheinlich schon auch eine gewisse Renaissance und Sehnsucht geben oder auch Orte zu bereisen, Kulturen zu erleben, auch wenn die Welt ja gerade manchmal gefühlt etwas kleiner wird, leider, aber das auch zu erleben, also ich glaube, das bleibt uns und vielleicht wird es auch wieder größer und stärker und das wäre ja in der Tat ein schöner Nebeneffekt.
Ja, und der Rest ist Werkzeug.
Ja, genau.
Das nicht Intelligenz.
Absolut. Ich meine, in Teilen haben wir das natürlich schon sehr stark jetzt bei der Agentifizierung eigentlich der KI, ne? Also diese
das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären.
Also sozusagen diese zahlreichen KI-Agenten, die ja dann tatsächlich als künstliche Intelligenz, als Companion oder eben als Agent im Hintergrund laufen und vollumfänglich in Teilen auch End-to-End Aufgaben übernehmen. Also
das heißt, ich kann mit meinem PC reden oder auch mit meinem Handy und sagen, ich möchte gerne eine Reise nach New York machen, die sollte an dem Tag sein, ich möchte fliegen und ich bräuchte ein schönes Hotel, 4 Sterne in der Nähe von der Grand Central Station. Kannst du mir das raussuchen und auch buchen? Und dann gibt es eine, die sucht und eine, die zusammenstellt und eine, die bucht und eine, die mir die Tickets ausdruckt oder so.
Genau, also sozusagen das könnte sozusagen schon eine KI-Agentin sein. Hat jetzt
eine naive Mensch.
Ja. Aber in der Tat sozusagen sind ja die Agenten vor allem da, wo es sozusagen immer wiederholende Aufgaben und Tätigkeiten sind, die dann komplett übernommen werden, sei es jetzt im Unternehmensalltag.
Wo auch Maschinen miteinander interagieren.
Ja. Genau, oder wo auch sozusagen Agenten auch miteinander agieren und Daten übernehmen oder Aufgaben übergeben. Und das Gleiche gibt es natürlich dann auch klar im Servicebereich, in der Kundeninteraktion. Und das sind natürlich schon zunehmend Dinge, die dann einfach so, das nehmen wir dann irgendwann gar nicht mehr wahr. Mhm. Ja, also sozusagen, das läuft dann im Hintergrund. Das sind überall fleißige Helferlein, die diese Dinge machen. Wir können definieren, das können wir ja Gott sei Dank noch, sozusagen an welcher Stelle der Mensch interagiert. Das nennen wir ja dann Human in the Loop. Also wo soll mal jemand zwischendurch mal drauf gucken und mal das Ergebnis prüfen? Oder wo werden, das sehen wir in Teilen in den Servicebereichen ja auch, wo ja sozusagen in so einer ersten Begeisterung sehr viel agentifiziert wurde und der KI übergeben würde und jetzt auch hier und da das auch zurückgedreht wird, weil natürlich auch hier und da man gerne mal auch mal mit einem Menschen spricht.
Also ich habe neulich versucht, meinen Klempner, der seit Jahrzehnten mit mir arbeitet, zu erreichen. Und das ist ein mittelständischer Betrieb in Kiel. Und ich hatte die KI am Telefon, die mir dann am Ende gesagt hat, nee, mit der Adresse, da können wir nicht hinkommen. Mhm. Und da habe ich die wirklich angebrüllt und habe gesagt, doch, sie waren schon hier.
Seit 20 Jahren.
Um Gottes Willen, was machst du mit dieser blöden Maschine? Und Gott sei Dank habe ich am nächsten Tag einen Mensch rangekriegt. Und ich glaube, also damit verderben sich's auch viele, weil so gut sind sie dann doch nicht. Ne? Also das glaube ich schon. Also, aber andererseits auch da eine Erfahrung, als ich gelernt habe, ich habe beim Steuerberater gelernt, ich habe noch handschriftlich gebucht mit T-Konten, mit haben und soll und haben. Ich habe dadurch viel gelernt und weiß jetzt im Hintergrund, was passiert und kann eine Bilanz lesen. Heutzutage braucht man das nicht mehr. Mhm. Ne? Ich brauche einfach nur noch sagen, ich mache eine Bestellung, ich akzeptiere, da ist ein Wareneingang und dann wird alles durchgebucht. Mhm. Und das ist natürlich eine Erleichterung.
Ja, das ist eine Erleichterung und es gibt tatsächlich ja auch Bereiche, in denen Menschen lieber mit einer KI sprechen wollen. Mhm. Also wir wissen das zum Beispiel aus dem Bankenbereich, also
wenn es
um Darlehen,
wegen Vertraulichkeit und
Vertraulichkeit sowas. Oder Scham auch. Also wenn man an Schufa oder ich bin mit einer Kreditrate im Rückstand. Also das ist zum Beispiel etwas, das besprechen Menschen eigentlich lieber mit einer KI
als
mit einem Menschen, weil mit einem Menschen ist mir das vielleicht ein bisschen unangenehm und da muss ich das erklären. Und also es gibt tatsächlich Bereiche, Lebensbereiche, in denen Menschen eigentlich lieber mit einer künstlichen Intelligenz
manchmal
sprechen.
Vielleicht sogar auch medizinische Diskussionen.
Beispielsweise, absolut. Ja. Und man sagt, ach, das ist doch herrlich, wenn ich das da jetzt irgendwo reinsprechen kann und mich nicht da erklären muss. Ja.
Ja, aber dann müssen wir nur sicherstellen, dass sie auch wirklich das Richtige macht und nicht halluziniert oder irgendeine Blödsinn macht. Weil das ist ja wirklich auch immer noch, das wird sich wahrscheinlich auch sukzessive geben, aber momentan, dass da wirklich noch eklatante Fehler passieren.
Ja,
nicht?
Ja,
und dass man eigentlich heutzutage immer noch mal wieder prüfen muss.
Mhm. Ja, okay. Ja, doch, also da passiert durchaus noch Murks. Und da, also ohne, also jetzt auch bei uns beispielsweise, gab es ja auch schon den einen oder anderen Fall mal, das ist ohne menschliche Kontrolle undenkbar.
Ja.
Also ich bin bei dir, das wird jetzt relativ schnell gehen. Sozusagen die KI hat ja jetzt schon wieder ganz andere kognitive Fähigkeiten, als sie das noch im Januar hatte, wenn man sich das anschaut, ja. Also das wird sich geben, aber im Moment mögen wir das ja auch noch ganz gerne, dass wir gebraucht werden.
Als Kommunikationsexpertin, haben wir denn jetzt das richtige Framing gewählt für den heutigen Podcast? Oder hätten wir noch was besser machen können?
Bestimmt.
Hatten wir zu viel negative Botschaften?
Ich glaube, man muss ja die Realitäten reinholen, um sie positiv aufzuladen. Also ich glaube, sozusagen keiner mag es ja, wenn das nicht auch ehrlich und auch kritisch reflektiert wird.
Es nützt ja nichts zu leugnen.
Es nützt nichts, so genau. Also Leute sind ja nicht doof. Und insofern finde ich das auch gut, sich zu vergegenwärtigen, was uns auch nicht daran gefällt. Ja, und natürlich sozusagen auf der großen Nostalgie. Ich hatte ein lustiges Gespräch mit meiner Tochter unlängst, die ist gerade 13 geworden. Und die hat dann meinen Mann und mich gefragt, also mein Mann ist dein Jahrgang, gefragt, also irgendwie kann das sein, dass eigentlich Kindheit früher viel schöner war. Also es fand ich schon, ja, also sozusagen, weil natürlich in dieser Idee, die sie auch sozusagen aus Filmen und Büchern kennen, wo die Kinder einfach nur zum Nachbarskind radeln und kein Handy und nichts, ja. Also da spürt man manchmal, dass die Kinder natürlich schon auch diese Sehnsucht haben nach so einer, aber sozusagen, das ist leider auch irreversibel, sei denn wir kommen irgendwann an einem Punkt,
dass wird natürlich auch verromantisiert.
Ja, genau, in der Tat.
Also, wie schön war meine Kindheit.
Ja, nee, also,
das ist, ja. Nee, aber würdest du jetzt als, wir schweifen ab, aber ist als Mutter einer 13-Jährigen, würdest du Social Media verbieten?
Ja, unbedingt.
Ja,
unbedingt.
Ich höre das viel.
Ja, also ich bin fast wütend, dass wir das noch nicht gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, es ist absolut überfällig. Das sollte kurzfristig passieren. Und da müssen wir unsere Kinder schützen. Wir selber wissen, wie verführbar wir da sind und was es mit uns als Erwachsenen in Teilen
absolut,
macht.
Absolut, ja.
Und sozusagen diese kleinen Menschen sind mitnichten in der Lage, das zu kontrollieren, zu überblicken. Das müssen wir als Eltern tun, ja, aber wir können das eben auch nur bedingt. Und ich finde,
naja,
da ist
und
schon
man hat ja anderen Peer-Druck, ne?
Ja,
also
genau.
Wo man dann sagt, wenn ich das einzige Kind ohne Handy bin, hält ja keiner aus.
Nee.
Ich hatte eine Schulkollegin, die durfte nicht fernsehen. Mhm. Und wir haben alle dann von den Serien gesprochen. Mhm. Also das heißt, das wäre dann insgesamt klar, es gilt für alle.
Absolut,
ja,
genau. Weil sonst jetzt sozusagen kam sie auch gesagt, sie möchte gerne Snapchat. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, das kannst du komplett vergessen. Mhm. Das wird es nicht geben.
Ja.
Aber natürlich wird sie dann die sein, die Einzige, die das nicht hat.
Ja.
So. Und dann irgendwann wahrscheinlich, denke ich, das ist irgendwie schon doof.
Ja.
So, und ich finde auch sozusagen in der Gemengelage sind wir da wirklich gefragt, ist auch der Gesetzgeber gefragt.
Okay.
Das sind wir auch als Gemeinschaft gefragt, finde ich, zwischen.
Und das ist dann ja, um nochmal diese Schleife zu drehen, wenn sie auch ein bisschen vielleicht artifiziell ist und ein bisschen künstlich, aber auch dieser bewusste Trennung, wofür nutzen wir es und wir wissen, wofür wir es nutzen und an bestimmten Stellen ist es schädlich und dann nutzen wir es nicht und deswegen sollten wir eben, insbesondere wenn es um die Kinder geht und die Daten von den Kindern werden ja auch genutzt
von
KI
und
damit Algorithmen gemacht, um Sucht zu erzeugen. Mhm. Also da wieder die klare Trennung und da das deutliche Sagen,
absolut,
da nutzen wir es nicht.
Ja, genau, und so haben wir das ja auch mal gemacht mit der Zigarette oder mit, weiß ich nicht, allen anderen möglichen Dingen, die wahrscheinlich jetzt eher nur schädlich sind, aber die Art von auch erwachsener Auseinandersetzung damit, die würde uns schon gut tun.
Ja, gut. Wir müssen zum Ende kommen. Im Gegensatz zu Podcasts, die ich vor meinem Computer mache, habe ich hier eine Uhr, die abläuft.
Ach so, okay.
Ja, und die weist mich darauf hin, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und ich stelle ja immer eine letzte Frage. Ich weiß nicht, hast du schon Podcasts von mir gehört? Mhm. Dann weißt du, wie die letzte Frage ist. In so ein paar Jahren, so 50 oder so, wenn du auf dein Leben zurückblickst und eine Autobiografie schreibst, wie ist der Titel?
Der Titel ist, jetzt muss ich doch noch mal einmal ganz kurz nachdenken.
Das tut fast jede.
Ja, das, da bin ich ja beruhigt. Und es sollte auch eine Antwort sein, die nicht die KI ausgeworfen hat. Ja. Also ich sage ja immer, sozusagen, ich habe immer so ein Motto, was ich immer reingebe, auch in meine Biografie. Das ist Lead the conversation to influence change. Mhm. Also auf Neudeutsch eigentlich sozusagen den Diskurs und den Dialog anführen, um eine Veränderung herbeizuführen.
Mhm.
Und wenn das so ein Stück weit auch der Titel meiner Biografie wäre, dann würde mich das sehr freuen.
Ja, wenn das das Motto deines Lebens war und du dadurch auch tatsächlich Veränderung beigeführt hast.
Genau.
Und das finde ich ein tolles Motto. Ja, okay.
Danke.
Dann nehmen wir das als Buchtitel.
Ja,
Virginie, freue mich, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank.
War ein breites Feld und wir werden, denke ich, mit Spannung die nächsten Jahre betrachten und
in
was
der Tat.
Die auf uns, wie die auf uns wirken und versuchen eben, das Gute daraus zu machen und die positiven Dinge zu sehen.
In der Tat. Wir
ganz, ganz herzlich.
Wir bleiben positiv.
Wir bleiben vielen positiv. Dank, Dankeschön.
Dankeschön.
Und danke an alle hier im Raum, die ausgehalten haben. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld, Ihr Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen wenigstens ein bisschen was gebracht. Dankeschön.
Danke sehr.
Die Boss. Macht ist weiblich.